Liebe Geschwister, ich darf Sie und euch alle recht herzlich begrüßen zu dieser nunmehr fünften Einheit in diesem Gesamtblock Glaubenskurs. Wir haben ja nochmal so wesentliche Dinge versucht zu beleuchten. Ich habe das ja so die sieben Gs genannt halt. Also wir hatten begonnen in der ersten Stunde mit Gottes Wort. Zweite Stunde haben wir über Gott selber uns Gedanken gemacht. Dritte Stunde ging um Gebet, vierte Stunde um Gebot. Und heute werden wir sprechen über Gemeinde. Nächste Stunde wird dann das nächste G dran sein, der Gottesdienst. Hinweis immer wieder für die Geschwister im Internet. Wer die Skripte vorher zugeschickt haben möchte, kann sich gerne an das Büro wenden. Sowohl per E-Mail, aber auch postalisch ist das möglich. Frau Gessler kümmert sich um alles. Ich sage mal danke, dass der Herbert mich letzte Woche vertreten hat. Meine Stimme war noch nicht ganz wieder so fit. Auch heute ist noch nicht so ganz hundertprozentig da, aber ich denke, das wird das Ihrige tun, dass wir heute weiterkommen werden. Spannendes Thema, Gemeinde. Und ich habe uns als Andachtstext einen ganz wichtigen, zentralen Text mitgebracht aus der Apostelgeschichte, wo wir einfach nochmal alles beinhaltet haben, was Gemeinde ausmacht. Also das ist ja ein weites Feld der Theologie, auch der, ich sage jetzt mal, populärwissenschaftlichen Beschreibungen, wenn man da sieht, wer sich da alles ergießt, ob das nun im deutschsprachigen, im angloamerikanischen Bereich ist, was ist Gemeinde, was braucht Gemeinschaft, Gemeindeaufbaukonzeption und. Es wird geschrieben, das sind ganze Büchereien mitgefüllt, aber das Zentrale finden wir in eben diesen fünf Versen hier, was die Gemeinde, was die Gemeinschaft Jesu Christi braucht. Und damit möchte ich einsteigen eben mit diesem Vers, mit diesen Versen, Apostelgeschichte 2, also das ist das Kapitel, wo gerade zuvor eben Petrus die wunderbare Predigt zu Pfingsten gehalten hat und es dann zu Massenbekehrung gekommen ist, der Geist ausgegossen worden ist halt und jetzt sich die erste Gemeinde konstituiert hat, eben in Jerusalem, die Urgemeinde. Und von dieser Urgemeinde heißt es dann, sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern und hielten die Mahlzeiten mit Freuden und lauterem Herzen. Amen. Wir wollen kurz still werden und beten. Lieber Herr und Heiland, danke, dass wir uns heute Abend hier versammeln dürfen, in deinem Haus, aber auch an den Geräten, Herr, unter deinem heiligen und lebendigen Wort. Wir wollen dich bitten, jetzt für die Andacht, aber auch nachher für die Wortbetrachtung, für alles Überlegen darüber, was es heißt, Gemeinde, Gemeinschaft in dir zu sein, Herr. Und dass wir das verstehen, dass wir das annehmen können, was du uns zu sagen hast, dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit durch deinen guten Heiligen Geist, für die Andacht, aber auch für die ganze Bibelstunde heute Abend. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Was die Gemeinschaft in Jesus braucht, was die Gemeinde Jesu braucht, sieben Dinge, die wir aus diesem Text direkt ableiten können. Und das erste und wichtigste und zentrale ist die klare biblische Lehre. Die braucht die Gemeinde Jesu, die Gemeinschaft der Gläubigen. So heißt sie. Sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel. Das macht die erste Gemeinde aus, dass sie in der Lehre bleibt, also im Wort bleibt. Im Wort bleibt. Das ist zentral. Das ist auch das, was wir heute Abend ja machen. Also herzlichen Glückwunsch, alle, die hier gekommen seid, ihr zugeschaltet seid halt. Also erster Punkt abgehakt, das braucht die Gemeinde und die Gemeinschaft. Und das ist in der Tat so. Vieles, was heute propagiert wird in Gemeinden, was vermeintlich notwendig wäre, braucht es nicht. Das kann man haben, muss man nicht haben. Was es aber unbedingt braucht, neben dem Gottesdienst, komme ich gleich auch noch dazu halt, und dem gemeinsamen Gebet, ist die Bibelstunde, ist die Lehre. Das sind die drei Hauptfaktoren, die es braucht. Wenn das eine Gemeinde nicht hat, fehlt was. Der Gebetskreis in der Gemeinde, der Gottesdienst und die Bibelstunde. Das ist das A und O, da kommt es drauf an. Und zentral natürlich die Lehre, die auch im Gottesdienst gebracht wird, halt zu sagen, die klare biblische Lehre. Luther hat das gesagt, mir ist alles um die Lehre zu tun, wo die recht ist, da ist alles in Ordnung. So ist es einfach, die klare biblische Lehre, das ist zentral, das ist das, was uns am Leben hält, weil die Kirche ist eine Creatura Verbi, weil unser Gott das Wort ist und wir müssen uns halt im Wort stecken, das ist eben die Lehre. Das ist das Erste, was die Gemeinschaft der Gläubigen, was die Gemeinde Jesu braucht. Zweite, was die Gemeinschaft der Gläubigen braucht, ist die Sakramente. So heißt es hier in diesen fünf Versen zweimal, dass sie eben beständig blieben im Brotbrechen. Und dann im Vers 46 heißt es, sie brachen das Brot hier und dort. Zuvor wird berichtet, wie nach der Bußpredigt, also der klaren Lehre durch Petrus, sie als Erkenntnis ihrer Sünden kommen und sagen, was sollen wir denn jetzt tun? Und dann sagt er halt, jeder lasse sich taufen auf den, also tut Buße und lasse euch taufen auf den Namen des Vaters, Sohnes, des Heiligen Geistes halt, also den Namen Jesu halt. Und dann werden sie getauft und sie bleiben im Brotbrechen. Das ist das Nächste, was die Gemeinde Jesu ausmacht, eben die Sakramente. Taufe und Abendmahl. Wir haben ja in der evangelischen Kirche nur zwei Sakramente. Andere Gemeinden haben eine andere Anzahl. Die katholische Kirche hat sieben halt. Wir sagen aber als Gemeinde Jesu halt, sind nur das Sakramente, was Jesus A selber eingesetzt hat und B, was er mit einem Wiederholungsbefehl belegt hat halt und was es vorher noch nicht gegeben hat. Taufe und Abendmahl halt. Und wenn wir dann die ersten beiden Punkte zusammennehmen, dann wissen wir, okay, das ist das Allerwichtigste. Also die Lehre, die Verkündigung des Wortes Gottes und die Sakramente. Als die Protestanten angegriffen werden von den Katholiken halt und vom Papst und es dann zu diesen Auseinandersetzungen kommt in den ersten Jahren der Reformation, da gibt es diesen berühmten und wichtigen Reichstag in Augsburg und da wird die zentrale lutherische Bekenntnisschrift verpasst. Das ist nicht der kleine Katechismus, was manche denken, sondern das ist die Confessio Augustana. Der kleine Katechismus ist zwar am wirkkräftigsten, aber theologisch ist die CA das Wichtigste, diese 30 Artikel. Und CA 7, also Confessio Augustana, 7. Artikel, wird gefragt halt, was ist Kirche? Und da sind die sogenannten Notae Ecclesiae, also die Kennzeichen der Kirche. Und da sagt halt die klare Theologie der Lutheraner, und da kann sich jeder Reformierte mit anschließen, halt zu sagen, es gibt nur zwei Kennzeichen, was Kirche, was Gemeinde ist. A, klare Wortverkündigung, also bibeltreue Wortverkündigung. B, rechte Verwaltung der Sakramente. Punkt. Mehr ist nicht nötig für Gemeinde. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie eine reformierte Idee, sondern das ist biblisch. Das ist das Entscheidende. Darauf kommt es an, eben, dass die Sakramente recht verwaltet werden, die ja sichtbares Wort sind und dass eben die Wortverkündigung, die Lehre klar ist. Das ist schon mal elementar. Das sind die beiden Hauptpunkte auch von diesen sieben Punkten. Das ist das Zentrale. Das macht Gemeinde aus. Und das ist immer wieder ganz wichtig, darauf runterzubrechen und nicht zu sagen, oh, Gemeinde ist konstitutiv dadurch, dass wir 5 Lobpreisbands haben. Das kann man haben, ja. Oder ein Anspielteam oder was weiß ich. Und da wird Frauenfrühstück, Männerfrühstück, das ist alles nett. Jetzt nicht irgendwie, sondern sagt, er ist gegen Chöre, Männerfrühstück überhaupt nicht. Aber das muss nicht. Das muss klare Wortverkündigung, rechte Verwaltung der Sakramente, Punkt. Übrigens auch in allen Kirchenordnungen der Landeskirchen, bis heute steht dann drin, was die Hauptaufgabe des Pfarrers. Erste Aufgabe, rechte Wortverkündigung, zweite Aufgabe, rechte Verwaltung der Sakramente, Punkt. Was die Aufgabe des Presbyteriums, dafür zu sorgen, dass das Wort recht verkündigt wird und die Sakramente recht verwaltet. Steht überall drin. Das ist durchbuchstabiert, da kommen wir nicht drum. Also ist ganz wichtig, nicht weil das jetzt irgendwelche Landeskirchen sagen, sondern weil das eben auch in der Bibel so ist halt. Das ist ganz klar festgelegt in der ersten Gemeinde, das uns hier vor Augen gestellt. Was braucht die Gemeinde aber trotzdem noch? Das ist die Gemeinschaft der Gläubigen, die Gemeinschaft untereinander. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Das heißt, ein Glaube ist nicht möglich für mich alleine. Wir brauchen Brüder und Schwestern. Ich werde gleich noch dazu kommen, was das bedeutet, dass wenn wir den Heiligen Geist haben, dass wir eben im Leib Christi sind und dass wir dann Glieder sind, dass wir zusammengefügt sind an einem Leib. Davon spricht die Bibel ja immer wieder, eben von diesem Leib, wo Christus das Haupt ist, wir sind die Glieder. Und dann wissen wir, um als Glied zu funktionieren, brauche ich andere Glieder. Das sagt die Bibel ausführlich. Gott macht uns das vor Augen an diesem banalen Beispiel unseres eigenen Körpers, so wie der Finger nicht existieren kann ohne das Herz und die Kniescheibe nicht existieren kann ohne die Leber halt nicht, so auch in der Gemeinde Jesu Christi. Wir brauchen die Gemeinschaft. Ich kann nicht für mich selber Gemeinde sein. Die Verheißung der Gegenwart Jesu Christi gilt der Gemeinschaft. Matthäus 18, 20, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Nicht wo ich alleine für mich, sondern in der Gemeinschaft. Das ist etwas ganz Wichtiges. Gemeinschaft gehört mit dazu eben zur Gemeinde Jesu Christi. Das liegt ja auch schon im Wort gegründet halt, zu sagen halt in der Gemeinschaft. Und das ist wichtig. Für die Glaubensstärkung brauchen wir Brüder und Schwestern. Ich sage das immer so banal, nicht fahrt mit eurem Kegelclub nach Mallorca. Da kommt ihr nach einer Woche wieder, da seid ihr am Glauben keinen Zentimeter weitergekommen, eventuell sogar eher weg. Fahrt mit der Bibelstunde nach Lemförde zu den Schwestern dort, kommt wieder, da werdet ihr merken, wie ihr im Glauben wächst. Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern, das ist das, was wir brauchen als Christen. Viertens, die Gemeinde Jesu, die Gemeinschaft der Gläubigen braucht das gemeinsame Gebet. Sie blieben beständig, da ist Brotbrechen, Lehre der Apostel, Gemeinschaft und im Gebet. Und wenn man dann die Apostelgeschichte liest, dann ist immer wieder, die kommen zusammen zum Gebet. Und dann bebte die Erde. Also, dass Gott dieses Wunder geschehen lässt, dann nicht nur für die, die damals in Jerusalem waren, sondern auch für uns, die wir das in der Apostelgeschichte lesen, zu sagen, welche Verheißung liegt auf der Gebetsgemeinschaft? Die kommen zusammen, als Petrus inhaftiert ist, Jakobus umgebracht ist, beten und Gott schickt seinen Engel und keiner rafft, wie es funktioniert, aber der Leiter der Gemeinde kommt frei und läuft dann wieder zur Gemeinde hin halt. Nicht warum? Weil sie gemeinsam im Gebet zusammen sind halt. Das ist etwas ganz Zentrales, ganz Wichtiges halt. Ich bin damals entsetzt gewesen, als ich gekommen bin zu Martini. Hier gab es keine Gebetsgemeinschaften halt. Ich lebe in vielen Gemeinden, wo ich hinkomme, da wird alles möglich erzählt. Die kommen nicht zum Gebetsturm. Da ist keiner mehr gekommen. Ja, heißt dann so, ja, haben wir früher gehabt, aber da ist keiner mehr gekommen. Geht nicht. Da muss man sagen, das ist wichtig, das ist zentral auch, dass wir jetzt versuchen, einmal im Vierteljahr dann nochmal ganz extra Bibelstunde ausfallen lassen, kommen nochmal zusammen halt. Und einige haben das von euch schon erkannt, die sitzen hier, aber viele haben es noch nicht begriffen, wie wichtig das Gebet ist, Gebetsgemeinschaft. Nochmal, auch das einzelne Gebet ist wichtig, aber eben auch die Gebetsgemeinschaft, die Brüder und Schwestern kommen zusammen. Da ist die besondere Verheißung unseres Herrn und Heilandes drüber. Also wenn jetzt hier dieses Jahr, 3. Oktober, die großen Feierlichkeiten sind für die deutsche Einheit. Bremen ist dieses Jahr wieder dran, das wechselt ja immer, alle 16 Jahre ist Bremen mal dran, hängen wir einen dicken Banner draußen dran. Ja, und dann stehen wir nicht drauf, die Öffnungszeiten von St. Martini, sondern da schreiben wir nur drauf, wem die deutsche Einheit zu verdanken ist. Das Gebet hat es möglich gemacht. Ich weiß nicht genau, was wir sagen werden, aber das muss dann die Stadt hören. Mal ganz großes Banner draußen dran, dass dann die ganzen Leute, die sich auf die Schultern klopfen werden, halt, ne, die ganzen Politiker, die es alle nicht gerafft haben, alle waren nicht, also die Älteren wissen das, ne, im Sommer, noch im Herbst, noch im Oktober 1989, wenn man da einmal erzählt hätte, ja, die Mauer wird wegfallen, ja, hier, die steht noch in 100 Jahren, das haben die ja auch erklärt, nicht, also zu sagen, da war ja Honecker, da haben sie alle geglaubt, nicht, und dass wir sie weggebetet haben, wir die Christen, das ist die Sache. Wird alles unterschlagen, aber wir werden darauf hinweisen, Gebetsgemeinschaft, das waren die Jungs drüben im Osten, auch nicht irgendwelche Leute hier im Westen, das waren die kleine Truppe drüben im Osten, die das möglich gemacht hat. Da werden wir nochmal darauf hinweisen, halt, und das ist so wichtig. Das ist so wichtig, gerade auch in den Umbrüchen unserer Zeit. Also nicht nur für uns als Kirche, die Landeskirchen gehen ja alle unter, die implodieren derzeit alles, Katastrophe halt. Warum? Wird nicht mehr gebetet. Gibt es kausale Zusammenhänge. Warum sieht es in unserem Vaterland aus, wie es aussieht, nichts funktioniert mehr, ja, wird nicht mehr gebetet. Also ich habe es jetzt nicht gemessen, aber ich weiß, dass vor 50 Jahren quantitativ und qualitativ ganz anders in unserem Vaterland gebetet wurde, als es heute getan wird. Das ist so, von den Einzelnen, auch in den Gebetskreisen. Eine Katastrophe, ganz schwierig. Aber das ist das, was die Gemeinde Jesu braucht und was auch ein Volk braucht. Das ist ganz wichtig. Ich kann nur sagen, Ninive. Ja, das ist auch so eine Geschichte der Erweckung, ja. Ne? So, Urteil ist gesprochen, der Laden geht unter wegen aller Sündhaftigkeit. Ja, und dann rufen die ein Fasten und Beten aus, die gehen in die Buße. Alle zusammen, alle, der König, das Volk und die Viecher, alle gehen ins Fasten, ins Beten. Und was passiert? Gott revidiert sein Urteil. So stark ist Gebetsgemeinschaft, das ist etwas unglaublich Starkes. Was die Gemeinde Jesu braucht, das ist die tätige Nächstenliebe. Sie verkauften Güter und Habe, teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Also das ist etwas, was die erste Gemeinde ausmacht, dass gesagt wird, ja, wir haben wichtige Hauptaufgabe in der Verkündigung des Wortes Gottes, wir müssen die Sakramente haben, aber wir haben auch eine Verpflichtung an unser Mitmenschen. Kann ich sein, dass wir sagen, hier die großen, hehren Worte für unseren Herrn und Heiland finden und dann ethische Dinge aufstellen, die alle ganz perfekt sind und dann aber nichts machen, wenn es unserem Nächsten schlecht geht. Das funktioniert nicht. Und das ist etwas, was in der Urgemeinde dann geklappt hat, auch wenn die ab und zu mal nachbessern mussten. 4 Kapitel später wird ja berichtet halt, dass die griechischen Witwen übersehen geworden sind bei der Versorgung. Da gibt es ein Murren und dann sagen die Apostel sofort, okay, da müssen wir was machen. Wir schaffen ein neues Amt in der Gemeinde, die Akone, die sollen sich darum kümmern. Denn das ist wichtig, dass hier niemand vergessen wird. Dass wir hier gucken, dass wir uns auch um die persönlichen Nöte kümmern. Denn wir sind ja in der Gemeinde Brüder und Schwestern. Und so wie es eine Familie ist, also wenn man eine intakte Familie hat und sagt, okay, wir sind ja Vater, Mutter, wir sind 4 Geschwister und einer fällt ab, aus welchen Gründen auch immer, der ist krank geworden, der kann nicht mehr arbeiten. Was machen die anderen 3 Geschwister? Was machen Mutter und Vater? Die sagen, hey, dem müssen wir helfen. Das ist ja ganz logisch. Da müssen wir hingehen. Und das ist die Idee von Diakonie. Nicht die Diakonie, die wir heute erleben. Die Diakonie, die wir heute erleben in Deutschland, das ist einer der größten Arbeitgeber. Also bei der Diakonie und entsprechend bei der katholischen Schwester arbeiten über 1 Million Menschen in Deutschland. Über 1 Million Menschen gegen Kohle. Refinanzierte Geschichten, unsere Krankenhäuser halt, unsere Kindergärten. Und da wird ein Haufen Geld mitgemacht. Ja? Und das sei den Leuten auch gegönnt. Aber die Gemeinden haben da nichts mehr mit zu tun. Entdiakonisiert, da haben wir gar nichts mehr mit zu tun. Das hat sich komplett auseinandergeschoben halt. Nicht? Das ist auch das verfluchte Geld. Ich komme gleich noch im Letzten dazu, was es heißt, halt Freiheit vom Geld zu haben. Da sind die irgendwann hingegangen, 70er, 80er Jahre, und haben die vom Staat gesagt, ja, das, was eure Gemeindeschwestern machen, ja, das können wir doch bezahlen, da können wir doch gucken halt, da können wir doch Geld für hinlegen halt. Nicht? Früher war das so, jede Gemeinde, hatte fast jede Gemeinde eine Diakonisse. Und dann gingen die Diakonissen rum und die hatten auch Verzahnung mit dem Pfarrer. Und da war eine Sache unmittelbar. Heute, wie gesagt, da kommt dann das diakonische Werk an, zack, und da wird gegen alles, nicht Müll raustragen, wird alles gegen Geld, alles gegen Geld. Das bezahlt dann die Pflegeversicherung halt, zu sagen, wenn man Glück hat, hat man noch einen motivierten Mitarbeiter halt. Aber da wird heute nicht mehr nachgefragt, bist du gläubig oder nicht. Und schon gar keine Verbindung mehr zur Gemeinde, übrigens auch nicht zur Kirchen. Also das sagen auch viele in der Kirche, auch viele Liberale halt, nicht? Die sprechen mittlerweile von dieser Krake-Diakonie. Meint ihr, was manche Diakoniepfarrer verdienen, wenn die in Aufsichtsräten oder Vorstandsvorsitzenden sind? Das ist ein Wahnsinn, was da Geld auch gezahlt wird halt. Das ist ein Irrsinn halt, nicht mal so Krankenhausverbünde hat. Nochmal, das geht wie in der normalen Wirtschaft zu, das ist auch okay, aber das hat ja nichts mehr mit Gemeinde Jesu zu tun. Also das ist ein Riesenproblem. Diakonie ist was anderes, dass wir sagen, wir kümmern uns um den bedürftigen Nächsten und zwar als erstes, und das ist ganz wichtig, auch in unseren eigenen Reihen. Dass wir sagen, wir beglücken mit unserer Liebe, mit unserem Geld, mit allen Dingen auch die ganze Welt. Das funktioniert erstmal gar nicht. Wir müssen erstmal gucken, dass wir für Brüder und Schwestern da sind. Tut Gutes gegenüber jedermann, am meisten an des Glaubens Geschwister als im Bräer. Das ist wichtig, dass wir da gucken, dass wir eine Gemeinschaft leben. So wie auch in der Familie. Also ich setze mich für meinen leiblichen Bruder, für meine leibliche Schwester ja anders ein, als für den Nachbarn, der 3 Straßen weiter wohnt. Dem werde ich vielleicht auch irgendwie helfen, aber nicht so, wie ich meinem Bruder, meiner Schwester. Und das ist etwas Wichtiges, was wir neu auch als Gemeinde Jesu Christi wiederentdecken müssen. Zu sagen, hey, was machen wir denn diakonisch? Und diesen Herausforderungen, die kommen werden, so Jesus Christus nicht wiederkommt, steht die Gemeinde Jesu vor gigantischen Herausforderungen. Das Implodieren der evangelischen Kirchen halt. Mit, ich hatte das gesagt, nächsten 10 Jahren, Hälfte aller Kirchen gehen weg, die Hälfte aller Gebäude, alles fusioniert und es geht alles gar nichts mehr. Zu sagen, Gemeinde muss sich nicht neu erfinden, sie muss sich reformieren, neu zu dem hin, was sie gewesen ist. Und dann hat sie auch eine Zukunft. Denn das ist das, was Leute suchen, was auch unsere Sozialsysteme viel weniger nur machen können. Die sind ja genauso vor dem Zusammenbruch davor. Keiner weiß mehr, wie es wird. Alles wird nur noch gekürzt. So, da hat Gemeinde neu eine Aufgabe, halt zu sagen, für uns in Gemeinschaft. Das ist nicht unser Primäres, aber es gehört auch mit dazu. Wenn wir wirklich Geschwister sind, Brüder und Schwestern, nicht nur nominell sagen, lieber Bruder Latzel, so, sondern sagen, wirklich das Leben, dann haben wir eine andere Aufgabe aneinander und miteinander. Und das gehört eben mit zur wahren Gemeinde, zur Gemeinschaft in Jesus Christus mit dazu, die tätige Nächstenliebe. Sechstens, die Gemeinde Jesu braucht den Gottesdienst. Sie waren einmütig beieinander im Tempel, sie waren immer wieder im Tempel. Das heißt, der Ort des Gottesdienstes halt, die Begegnung mit dem lebendigen Gott, auch wenn der Tempel die Funktion nicht mehr hatte, eben nach dem Kreuz. Aber sie haben sich dort versammelt halt. Das heißt, sie brauchen den Gottesdienst. Und das ist eben auch etwas Konstitutives für uns als Gemeinde, dass wir uns eben am Tag des Herrn, am Sonntag versammeln, am 8. Tag, und dass wir zur Ehre Jesu Christi Gottesdienst feiern. Jeder Sonntag ist ja ein kleines Osterfest halt, damit wir die Auferstehung vor Augen haben. Das ist auch wichtig gleich, warum ich das so sage halt, weil wir eben wissen, wir sind rausgerufen aus dem Tod halt, ne, dass wir das eben feiern. Wir brauchen den Gottesdienst. Das ist etwas ganz Zentrales, Wichtiges halt zu sagen. Das ist für uns als Gemeinde der Versammlungsort, wo wir uns finden halt, ne, neben all den anderen Gruppenstunden, die wichtig sind, aber das ist so ein bisschen wie, wenn man das mit der Familie vergleicht halt, das Wohnzimmer, wo die Familie zusammenkommt. Da gibt es das Kinderzimmer, das Elternzimmer, das Spielzimmer, was weiß ich, auch mal den Hobbykeller. Aber das Wohnzimmer ist das Zentrale, wo die Familie zusammenkommt. Und das ist eben im Gottesdienst, wo sie Gott dient und Gott ihnen dient, halt ganz zentral für die Gemeinde. Und es gibt ja mittlerweile Landeskirchen, die dann erklärt haben, ja, das ist nicht mehr notwendig, dass man besonders Gottesdienst feiert, das aufhebt. Das war früher auch alles anders. Das war klar verpflichtend, wer irgendwo vielen Gottesdienst aushalten. Da musste Genehmigung, beispielsweise wenn man sagte, wir haben keinen Gottesdienst bei uns in der Kirche, wir machen da zum Beispiel am Sportplatz, weil da, was weiß ich, 100 Jahre Turnverein jetzt irgendwie ein Jubiläum hat. Da wurden Genehmigungen halt. Manchmal wurde gesagt, nee, sie müssen da und dort was machen halt. Heute ist das so der Beliebigkeit anheimgestellt. Und aber solche Kirche geht unter. Wer nicht mehr den Tag des Herrn ehrt halt, da nicht zusammenkommt als Gemeinde, der hat keine Zukunft. Und dann siebtes und letztes, die Gemeinde Jesu, die Gemeinschaft der Gläubigen, braucht die Freiheit vom Geld. Sie verkauften Güter und Habe, teilten sie aus unter alle, je nachdem einer nötig hatte. Das ist ja ein Thema, ich habe am Sonntag ja gepredigt über Apostelgeschichte 4, das war ja vorgeschriebener Predigtext von dem Barnabas, der da eben seinen Acker verkauft und sagt, okay, legt alles den Aposteln zu Füße. Ein Kapitel nachher heißt es dann von Hananias und Sapphira, die dann doch noch Geld behalten, wo sie gucken. Der Regent dieser Welt ist die Kohle. Bist du in der Welt, ist Geld dein Gott. Kannst du gut, kannst du schlecht finden halt. Geld ist dein Gott. Das ist eben so. Hast du viel Geld, hast du wenig Geld, spielt keine Rolle. Es dreht sich alles um Geld. Dein Leben hat so viele Möglichkeiten, was dein Bankkonto dir erzählt. Das denken die Leute. Das ist nicht nur heute so, das war auch vor 2000 Jahren so. Das ist so. Geld regiert die Welt. Wenn du aber zu Jesus findest, dann hast du einen anderen Regenten. Dann ist der lebendige Gott dein Herr. Und er fordert im ersten Gebot, dass wir keine anderen Götter neben ihm haben sollen. Das heißt, wir müssen uns eben auch von der Macht des Portemonnaies und Girokontos trennen halt. Das ist das, was die Gemeinde ausmacht. Und ich habe es am Sonntag gesagt, habe es immer wieder gesagt, muss das hier nicht nochmal wiederholen, die vielen Geschichten, die es in der Bibel gibt, halt vom reichen Jüngling eben oder eben von dem reichen Kornbauer. All diese Dinge, die klar machen, hey, Freiheit vom Geld, Bergpredigt, die Frage halt, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen halt. Wir denken ja immer, wir kriegen das hin. Nein, das gehört für die Gemeinde mit dazu, zu sagen, da zu stehen. Und ich sage das immer wieder, ich bin 30 Jahre jetzt dabei, in drei unterschiedlichen Landeskirchen, überall, wo ich gewesen bin, auf jeder Synode, auf jeder Kreissynode, je nachdem, wo man gewesen ist, es ging immer um die Kohle. Immer. Nie um Evangelisation und Mission. Bei keiner offiziellen Sitzung, dass gesagt wurde, hey, wir müssen die Botschaft raustragen, halt. Wir müssen Menschen erreichen, die das Wort nicht kennen. Immer nur Tanz ums goldene Kalb. Und das wird jetzt der Riesentanz, der momentan gelaufen wird. Oh, wir haben weniger Geld, wir können nicht mehr existieren. Es geht alles runter, halt nicht eine Stimmung in der Kirche, wenn man mit Leuten spricht. Ich habe dann Kontakt auch mit liberalen Pfarrern halt, die nicht im Glauben stehen halt, aber zum Teil nette Leute sind. Wenn man dann mitkriegt, die Ängste, die da sind und auch das, was einmal ist, Katastrophe und dann in manchen Kirchenkreisen so nach dem Motto, jeder gegen jeden, Hauptsache ich überlebe das halt, ne? Katastrophale Zustände. Warum? Weil eben die Abhängigkeit vom Geld da ist halt. Etwas ganz Schwieriges. Die Gemeinde Jesu braucht die Freiheit vom Geld. Auch das ist eine Wahrheit. Je weniger man letztlich sich darum kümmert, desto mehr gibt der Herr, wenn man die anderen Dinge klar macht. Der Herr versorgt uns wie die Lilien am Felde. Das ist so, das ist die Wahrheit. Und je mehr ich, wie gesagt, den Tanz ums goldene Kalb tue, desto mehr entferne ich mich vom Wort unseres Herrn. Dass diese sieben Punkte, die die Gemeinde Jesu braucht, wie sie uns, wie gesagt, in der Bibel vor Augen gestellt wird. Da braucht es keine Gemeindeaufbaukonzepte oder sonst was. Hier ist alles ganz klar in der Bibel niedergelegt. Ich möchte nochmal mit uns beten. Ja, lieber Herr Heiland, danke, dass du uns deinem Wort klar sagst, was deine Gemeinde braucht, Herr, worauf es ankommt. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir nicht nur Hörer deines Wortes, sondern auch Täter sind. Deshalb bitte ich dich ganz besonders für uns als Martini-Gemeinde, dass es uns immer wieder gelingt, wirklich eine Gemeinde zu sein, die deinen Werten entspricht, die so ist, wie du das haben möchtest. Und da können wir dich immer wieder bitten, auch um Korrektur und um Berichtigung, wenn wir Dinge falsch machen, Herr, dass du die Türen schließt für Dinge, die wir nicht zu tun haben. Aber, Herr, schenke es auch, dass wir treu und fest sind in dem, was es gilt, dir zu Ehre, Lob und Preis zu tun. Amen. So. Zweiter Punkt dieser Bibelstunde möchte ich was sagen zum Thema Gemeinde, und zwar zum Wort Ekklesia. Das ist im Griechischen das Wort, das steht für Gemeinde, Gemeinschaft, manchmal wird es auch mit Kirche übersetzt. Dieses griechische Wort im Neuen Testament, das heißt so viel wie die Herausgerufenen. Ek heißt heraus und kaleo rufen, die Herausgerufenen, Ekklesia. Und das bezeichnet eben die Gemeinde. Das sind Herausgerufene. Ursprünglich im Griechischen war es so ein Terminus technicus für die Volksversammlung der stimmberechtigten Glieder in einer Stadt, eine Versammlung. Deshalb nennen sich auch so sehr treue Brüder die Versammlung, geschlossene Versammlung, offene Versammlung halt zu sagen, so Brüdergemeinde, die zum Teil so sind halt. Manche nennen sich auch nur Gemeinde, manche nennen sich Kirche halt, je nachdem, wie man auch diesen Begriff übersetzt. Herausgerufen ist aber wichtig von der Wortbedeutung, dass wir, wenn wir zur Gemeinde gehören, zur Kirche, zur Gemeinschaft, je nachdem, zur Versammlung, egal wie man das übersetzen möchte, dass man sich klar macht, woraus wir herausgerufen sind. Hat mich der Heilige Geist erreicht, das heißt, ich bin wiedergeboren, bin Christ, dann bin ich herausgerufen aus ganz vielen Dingen. Ich habe schon mal eine eigene Predigt darüber gemacht, über das Herausgerufensein. Also, wir sind als erstes und wichtigstes herausgerufen aus dem Tod. Also der hat keine Macht mehr bei uns. Das ist die Botschaft von Ostern. Ich habe das eben schon gesagt, deshalb ist jeder Sonntag kleines Osterfest, dass wir uns nochmal klar machen, Tod hat keine Macht mehr bei uns. Wir gehen zwar alle, so Jesus nicht wiederkommt, auf den biologischen Tod zu. Ja, das passiert irgendwann, dass dieser Körper in die Erde gelegt wird und das ist sein Gewesen halt. Aber dann geht es für uns ja sofort weiter im himmlischen Jerusalem. Wir sind herausgerufen aus dem Tod. Wir sind herausgerufen aus der Angst. Nochmal, jeder von euch weiß, was der häufigste Satz der Bibel ist. Halt. Nee, das wiederhole ich ja häufig genug. Fürchte dich nicht. Brauchen wir nicht mehr zu haben. Wenn wir diesen Gott haben, wenn wir den Heiligen Geist haben, ist Angst etwas, was wir nicht zu haben brauchen. Weil er ja da ist. Er kümmert sich um alles. Ja, wir werden in die ein oder andere Schwierigkeit hineinkommen, aber wir brauchen, wir sollen, wir dürfen keine Angst mehr haben. Da sind wir herausgerufen. Hey, wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten. Das ist immer so interessant, wenn der Heiland die Jünger zusammenfaltet, nicht auf dem See. Ja, was habt ihr denn so eine Angst? Was fürchtet ihr euch denn halt? Ne? Faltet die zusammen. Dass er sie nach der Auferstehung schimpft, dass sie das nicht geglaubt haben, dass sie so ängstlich gewesen sind. Elia wird zusammengefaltet von Gott. Herr, was machst du eigentlich hier? Warum fürchtest du dich denn halt? Warum hast du die Hosen voll halt? Ne? Also herausgerufen aus der Angst. Das macht Gemeinde aus. Das macht den Christen aus. Wir sind herausgerufen aus der Gottesferne. Der Mensch, der in Sünde und Schuld lebt, der keine Vergebung hat, der steht im Kriegszustand mit Gott. Der kann mit diesem Gott keine Gemeinschaft haben. Der ist wie Adam, der rausgeschmissen ist aus der Gemeinschaft, rausgeschmissen aus dem Paradies. Jetzt kommt Jesus Christus, wenn uns der Ruf des Heilands erreicht hat und wir ihn angenommen haben, sind wir herausgerufen, dann sind wir in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Herausgerufen aus der Gottesferne. Wir sind auch herausgerufen aus den Knechtschaften dieser Welt. Ich habe eben von der Knechtschaft des Geldes gesprochen. Wir denken immer, wenn du viel Geld hast, dann hast du es gut, ne? Da hast du alles super. Nein, du bist geknechtet. Ja, da bist du Diener des Geldes. Und das ist halt wirklich der Götze Mammon, der fordert so viel von uns halt zu sagen, was wir alles machen müssen und was wir Gedanken machen muss halt zu sagen. Aber da sind wir als Christen draußen. Müssen wir nicht mehr, müssen uns nicht mehr knechten lassen. Wir sind auch herausgerufen aus der Lieblosigkeit. Durch die Liebe Gottes sind wir in die Lage versetzt, andere Menschen zu lieben. Wir können ganz anders leben in dieser Welt. Nicht mehr ich-zentriert, sondern wir können uns dem Nächsten zuwenden. Wir müssen auch nicht mehr in Wiedervergeltung leben, sondern in Vergebung, herausgerufen aus der Wiedervergeltung. Wie du mir, so ich dir. Nein, der lebendige Gott durchbricht diesen Teufelskreis im wahrsten Sinne des Wortes. Er schenkt uns Vergebung. Das ist so wichtig für unsere Beziehung, für unsere Ehe, für unsere Familien, für unser Zusammensein in der Gemeinde halt. Ganz wichtig halt, daraus sind wir rausgerufen. Wir können anders leben. Rausgerufen aus der Egozentrik. Luther sagt, der Mensch sei incurvatus in se ipsum, also der Sünder ist in sich selbst verkrümmt. Sieht nur sich, ist Egoist. Ich. Meine Frau, mein Haus, meine Kinder halt, mein Job, meine Gesundheit, all diese Dinge. Ich. Und der Christ ist jemand, der das durchbricht, der ist herausgerufen, eben aus diesem ja, Verkrümmtsein in ganz anderen Blick. Gott und meinen Nächsten. Ich darf dann auch vorkommen, gar kein Thema. Aber es ist etwas ganz anderes als die reine Egozentrik, in der der Weltmensch lebt. Und wir sind herausgerufen aus der Sinnlosigkeit eben in die Berufung. Die Frage ist ja für einen Menschen, ich habe da am Sonntag auch drüber gesprochen, was ist denn der Sinn deines Lebens? Den hatte Barnabas gefunden, halt zu sagen, indem er sagt, jetzt lebe ich für den Herrn. Das ist ganz klar, ich habe einen Sinn in meinem Leben. Und wenn ich eben nicht dieses irdische Leben sehe, was eben immer weniger wird, was immer mehr abnimmt, selbst wenn ich mehr Geld habe, mehr Einfluss, aber irgendwann bin ich ja tot. Was ist denn der Sinn gewesen? Das Geld kann es nicht gewesen sein, meine Gesundheit war es nicht. Sinn ist das, was eben Jesus dient. Und das ist das Wunderbare, aus dem wir herausgerufen sind, aus einer Sinnlosigkeit. Also das ist dieser Begriff des Herausgerufensein. Ekklesia, wie gesagt, man kann ihn mit Gemeinde, man kann ihn mit Gemeinschaft, man kann ihn mit Kirche übersetzen. Kirche übrigens, das Wort heißt vom Begriff her vom Kyrios, der Herr heißt das, das griechische Wort Kyrios, Kyriaike, da kommt das Wort Kirche her, eben zum Herrn gehörend. Das ist eben ein anderer Begriff der Gemeinde. Das macht eben aus, dass es Kirche, wir zum Herrn gehört. Also zur wahren Kirche gehört nicht der, der brav und treu die Kirchensteuer bezahlt, getauft, konfirmiert und dann auch irgendwann kirchlich getraut wird und am Ende seines Lebens auch noch dann von einem Mann in Schwarz unter die Erde gebracht wird. Das ist, wie gesagt, Mitgliedschaft in einer Körperschaft öffentlichen Rechtes. Das hat aber nichts mit wahrer Gemeinde Jesu Christi zu tun. Ich kann auch Amtsträger in dieser Kirche sein halt und keine Ahnung von dem lebendigen Gott haben halt. Das heißt, ich gehöre nicht dazu. Ich kann Leiter einer Kirche sein und trotzdem muss ich Jesus nicht kennen halt. Für Luther war klar, der Papst ist der Antichrist halt. Ne? Der kennt Jesus nicht halt. Ne? Dem Namen nach ja halt. Der betet auch und der liest auch halt. halt, aber er hat keine lebendige Beziehung zu ihm halt. Und das ist das Entscheidende halt. Es gibt eine sichtbare, es gibt eine unsichtbare Kirche. Auch die St. Martini-Gemeinde ist nicht komplett zu 100% Jesus gehörend. Das ist so, wir sind ein Corpus permixtum, also ein Mischgebilde halt. Hier gibt es Menschen, die sind nicht wiedergeboren, die sind offiziell verbunden, das ist so. Und auch wir haben ja, auch ich bin ja nicht nur ein Heiliger und sage mir 100% alles gut, bei mir ist ja auch ganz viel Adam halt, also das meint dieses Mischgebilde halt. Aber zugehören zur unsichtbaren Kirche, die keiner kennt halt, ne, das weiß nur Jesus, wer es ist. Und diese Schnittmenge zwischen sichtbarer Kirche und unsichtbarer Kirche, das kennt nur der Herr, was da tatsächlich das eine von dem anderen abbildet. Aber die irdische Kirche ist nie deckungsgleich mit dem Leib Christi. Der Leib Christi ist verborgen und da wissen wir nicht, wer da dazugehört. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, wenn wir den Heiligen Geist haben, wissen wir, dass wir dazugehören. Aber wir können nicht bei anderen sehen und sagen, die sind oder sind nicht halt zu sagen, sondern das entscheidet letztlich der Herr. Wichtig, Kirche hat natürlich den Ursprung in Jesus, aber auch eben in dem Bekenntnis. Das ist ja das, die wichtige Bibelstelle in Matthäus 16 halt, wo Petrus gefragt, also wo Jesus fragt, wer sagen denn die Leute, dass ich bin? Und er sagt, du bist Johannes der Täufer, du bist Elia, du bist sonst irgendjemand halt, einer der Propheten halt. Und Jesus fragt, und wer sagt ihr, dass ich bin? Und dann sagt eben Petrus, du bist der Christus, du bist der Christus, so steht im Griechischen, du bist der Messias, du bist eben der Heilige Gottes. Und diese Erkenntnis, sagt er, das hatte eben nicht Fleisch und Blut, sondern das hatte der Vater offenbart. Und darum sagt dann Jesus zu ihm, und du bist der Fels, auf den ich meine Ekklesia baue. Das ist das, was die katholische Kirche dann zum Anspruch nimmt und sagt, ja, das ist der erste Papst gewesen halt, nicht? Sagt, und deshalb sind wir die einzig richtige Kirche. Aber das Klare an dieser Bibelstelle ist ja, es ist nicht bezogen auf den Menschen, sondern aufs Bekenntnis. Den nächsten Abschnitt kommt sofort, wo Petrus sagt, nee, als Jesus sein Leiden ankündigt, das will ich nicht. Und dann sagt er, weiche von mir, Satan, mach klar, es ist nicht der Mensch. Hier wird dann Petrus als Satan bezeichnet. Auf den Satan kann ja schlecht der Herr seine Kirche gründen. Worauf es aber gründet, ist auf das Bekenntnis. Du bist der lebendige Sohn Gottes. Du bist der Herr, du bist der Christus. Das ist das, was das Jesuszeugnis ausmacht. Und das ist Fundament der Kirche. Darauf kommt es an, dass wir das bezeugen, den lebendigen Jesus Christus in dieser Welt. Das ist Grundlage und Fundament, Fels der Kirche. Ein drittes, Gemeinschaft mit Jesus bedeutet Gemeinschaft mit Gott und bedeutet Gemeinschaft mit den Mitmenschen. Also, wenn ich den Heiligen Geist habe, die Wiedergeburt erlebt habe, dann habe ich Gemeinschaft mit Gott. Dann ist ja Gott in mir, dann ist Jesus in mir, da habe ich Gemeinschaft mit ihm und dadurch habe ich Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Ich habe die Bibelstellen hier hingeschrieben. Jesus spricht, meine Mutter und meine Brüder sind die, die Gottes Wort hören und tun. 1. Korinther 1, Gott ist treu, der euch berufen hat zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet, lasst keine Spaltung unter euch sein, sondern haltet einander fest im Sinn und in einer Meinung. 2. Korinther 13, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch alles. Philipper 2, 5, lebt so, wie es der Gemeinschaft mit Christus Jesus entspricht. Also es wird immer wieder die Gemeinschaft betont. 1. Johannes 1, wie wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Also habe ich den Heiligen Geist, habe ich Gemeinschaft mit Gott. Und diese Gemeinschaft mit Gott ist das, was mich füllt, was mich stark macht, was mein Leben verändert. Die mich aber dann automatisch auch in die Gemeinschaft mit hineinnimmt, alle anderen, die auch den Heiligen Geist haben, die dann meine Brüder und Schwestern sind. Wo ich eben in diese große Familie mit hineingenommen bin. Das ist dann dieses Leibbeispiel 1. Korinther 12. Ich lese den Vers nicht vor, auch Epheser 4, wo immer wieder gesagt wird, jawohl, wir sind dann in die Gemeinschaft mit Mitgeschwistern hineingesetzt. Und das ist Gemeinde. Jesus begründet durch die Gemeinschaft mit ihm im Heiligen Geist diese Gemeinschaft und führt uns dann in die Gemeinschaft mit anderen hinein. Und das ist das Tolle ja auch, wenn man Leute erlebt, also jetzt nicht nur hier in der Gemeinde in Martini, sondern wenn man irgendwo anders hinkommt und erlebt, ey, das sind Brüder und Schwestern im Herrn, ja, du bist auch gläubig, super halt, nicht? Wenn man auf der Arbeitsstelle auf einmal nach Wochen feststellt, oh, der Arbeitskollege ist ja auch ein wiedergeborener Christ halt, nicht? Das ist so was Tolles zu merken, wow, wir gehören zusammen, wir haben etwas, was uns verbindet halt, nicht? Das ist Gemeinschaft, dieses Doppelte zu sagen, was Gemeinde ausmacht, einmal das Vertikale und zum anderen das Horizontale, die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, aber eben auch die Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern. Und jetzt ist es so, dass diese Gemeinschaft, die erstmal unsichtbar und dem Heiligen Geist gegeben ist, sich aber Struktur gibt in dieser Welt. Und das ist das Problem ja der Gemeinde. Also solange wir jetzt auf dieser Ebene bleiben halt, rein dieses Geistliche, was ist Gemeinde? Das ist Gemeinschaft mit Gott. Und das ist Gemeinschaft untereinander, das ist ja auch dann Gottesdienst halt, wo wir das auch erleben, jeden Sonntag halt Gemeinschaft mit Gott, er mit uns, wir mit ihm, aber auch mit den Geschwistern, mit denen wir zusammen sind, mit denen wir singen, mit denen wir die Predigt hören, die Bekenntnisse sprechen halt zu sagen. Das ist jetzt erstmal alles super, solange das geistlich ist, aber in dieser Welt gibt sich dann diese Gemeinschaft ja auch äußere Struktur. Und da fängt es an, kribbelig zu werden. Da kommen dann die Dinge rein, wo Dinge weltlich werden, schwierig werden, wo man versucht, das Heilige, das Ewige zu fassen, was eben ein Prozess aller Zeiten gewesen ist. Auch wenn wir jetzt die Briefe des Apostel Paulus beispielsweise lesen oder auch die Apostelgeschichte selber, da wird ja immer wieder von Problemen gesprochen. Das ist ja nichts perfekt, dass man sagt, okay, läuft jetzt alles automatisch, sondern das ist ja ist ein Drama, also wie das alles schief geht. Also sagen in Korinth, in Philippi, wo sich überall Gemeinde bildet, ach du liebe Zeit, was die alles nicht verstanden haben, was es da alles für Konflikte gibt. Konflikte mit Geld, dass gewisse Gemeindeglieder ausgegliedert werden, dass Sünde ist, also das ganze Programm, also so wie es bei uns auch ist. Ja, das hat zu tun mit äußerer Gestalt von Kirche, die eben in dieser gefallenen Welt irgendwie noch existiert. Und so wie wir Sünder sind, sind auch die Gebilde dessen, was wir haben, letztlich sündhaft. Also es gibt keine heilige, perfekte Gemeinde. Das ist sie nicht, weil wir in dieser gefallenen Welt sind. So wie wir nicht komplett Heilige sind, keine Sünde mehr uns, kann auch die Form nach außen sein. Nochmal, Jesus ist trotzdem hier, erbarmt sich uns. Aber das muss man wissen, das muss man vor Augen haben halt, was einen auch davor bewahrt, dann irgendwelche falschen Vorstellungen an Gemeinde zu bringen. Zu sagen halt, es gibt Gründe auch, warum man eine Gemeinde oder eine Kirche verlässt, wo man sagt, hier ist Irrlehre und Irrglaube. Aber wenn man irgendwann denkt, naja, eine Gemeinde müsste quasi diese Communio Sanctorum, also die Gemeinschaft der Heiligen im Sinne, hier ist keine Sünde, kein Fehler mehr. Das gibt es in dieser Welt nicht. Das funktioniert nicht, weil wir eben noch nicht erlöst sind, weil wir immer noch hier wandeln halt. Und in dieser Welt geben sich Gemeinden unterschiedliche Formen. Also es ist ein großes Leid und großes Elend für Gott, dass wir Spaltung haben. Aber sie sind nun mal da, diese Spaltung. Wir haben diese drei großen Konfessionsfamilien. Wir haben die Protestanten, wir haben die Katholiken, wir haben die Orthodoxen. Und diese einzelnen Konfessionsfamilien sind in sich noch einmal unterteilt. Jeder Einzelne hat zig Dutzende Unterteilungen halt. Auch die Katholiken, also nicht nur die römisch-katholischen, ganz viele Unterteilungen halt. Und in diesen Unterteilungen gibt es sehr unterschiedliche Strukturen. Und man kann generell sagen, dass man vier große Modelle von Gemeinden sehen kann, beziehungsweise Gemeinde und Kirchgebilden. Es gibt einmal hierarchische Modelle, wie sich Christen zusammenfügen. Das heißt, da gibt es an der Spitze einen ganz großen, leitenden, souveränen Geistlichen halt. Und die Gemeindeglieder haben wenig zu sagen. Das gliedert sich auch, weil die römisch-katholische Kirche wird so geleitet. Jetzt kann man sagen, das ist ja auch in der Bibel so gewesen. Paulus war schon so ein souveräner Geistlicher, wie der dann den Timotheus eingesetzt hat und die wiederum dann in den Gemeinden, die Ältesten halt nicht. Da gibt es schon Anleihen, die ähnlich gewesen sind. Das darf man nicht jetzt einfach nur so pauschal verurteilen, weil sich das Papsttum, wie es sich entwickelt hat, tatsächlich viel Schwieriges und Schlechtes hat halt. Aber so dieses zu sagen, das hierarchische Modell, es gibt einen Leiter an der Spitze, das ist nichts Unbiblisches per se. Also so wie Paulus da durchregiert, zu sagen, ich bin hier derjenige Welt. Oder wenn man sieht, wie die in Jerusalem Jakobus, Petrus und Johannes geleitet haben, halt nicht. Also das war jetzt hier nicht basisdemokratisch aufgebaut, zu sagen, wir kommen alle zusammen, sondern das ist schon von einem autorisierten Leiter entsprechend heruntergebrochen. Also hierarchisches Modell. Es gibt episkopale synodale Modelle, das heißt, wir haben einen Geistlichen, der ist aber gewählt über Synoden oder über Mitglieder halt. Das haben wir auch in den evangelischen Landeskirchen halt. Es gibt ja Landeskirchen, die haben Bischöfe und es gibt Landeskirchen, die haben keine Bischöfe, die haben Präsides. Der Unterschied ist, ein Bischof, der hat viel mehr Macht als ein Präses. Also in den unierten und in den reformierten Landeskirchen haben wir Präsides. Das ist zum Beispiel so, dass die Pfarrer nicht vom Bischof, also nicht vom Präses ernannt werden. Die Geistlichen werden da von der Gemeinde ernannt und von einem Superintendenten. In einer bischöflichen Landeskirche, zum Beispiel in Bayern oder in Kuhessen-Waldeck, ist es so, der Bischof ordiniert, die hat die Gemeinde gar keinen Einfluss drauf. Das ist auch in solchen Landeskirchen so, dass nicht nur die Gemeinde den Pfarrer wählen kann, sondern einmal kann die Gemeinde wählen, braucht aber die bischöfliche Bestätigung, beim nächsten Mal besetzt der Bischof einfach. Es ist für uns in presbyterialen oder in unierten Kirchen undenkbar halt, oder gerade hier in Bremen zu sagen, da wählt die Gemeinde, da gibt es, die Kirchenleitung hat da kaum Einfluss. Sie können bestätigen, der Mann ist anstellungsfähig, dann kann das gemacht werden halt. Also das ist sehr unterschiedlich, also schon in der evangelischen Kirche. Wenn man jetzt noch die freien Gemeinden dazu nimmt, dann wird das nochmal ganz ausdifferenziert halt. Es gibt presbyteriale, synodale Systeme halt, das ist dann eher tatsächlich basisdemokratisch aufgebaut, nicht? Die Kirchengemeinden wählen die Kreissynode wählt die Landessynode wählt dann den Präses, der ist auch immer nur dann für 6 Jahre oder 8 Jahre bestimmt halt, der Leiter. Also das ist dann, und dann muss er sich neu wählen lassen. Bischof bleibt immer Bischof, auch bis er stirbt halt, nicht sondern der Altbischof halt, aber Präses, der muss dann abtreten, der ist nicht mehr. Es gibt kongregationalistische Modelle, wo man sagt, es gibt keinen großen Gemeindeverband, es gibt einzelne Gemeinden, die nebeneinander stehen. Und dann guckt man auch, wie die Gemeinden sich aufbauen. Wie wird da der Pastor gewählt? Wer leitet die Gemeinde? Sind das 3 Älteste oder haben wir ein großes Gemeindegremium? Also es gibt sehr unterschiedliche Ordnungen. Und man kann nicht sagen, die eine ist richtig, die andere ist falsch. Das ist so unterschiedlich halt. Wir haben sehr viele unterschiedliche Denominationen. Für mich ist es immer wichtig, dass Leute das klar kommunizieren. Das heißt, wenn ich in eine Gemeinde komme, ich bin ja häufiger eingeladen, auch so in Gemeinden. Und wenn man sagt, Mensch, kommst du hin, machst du mal eine Woche Evangelisation oder 4 Tage. Und dann frage ich immer, wo habt ihr denn eure Gemeindeordnung? Weil wenn ich irgendwo hinkomme, dann möchte ich schon wissen, wer hat denn hier den Hut auf? Sind das jetzt die 3 Ältesten? Oder ist das das Presbyterium? Oder ist das der Pastor? Oder ist das eine Mischung aus allem halt, dass man ein bisschen gucken muss? Und ich erlebe es leider immer wieder auch, dass Gemeinde, ja, wir haben gar keine Gemeindeordnung. Okay, sage ich. Dann wird es aber spannend halt. Na, ich sage mal, was macht er denn, wenn die Konflikte kommen halt? Ja, das ist immer schwierig. Also wenn es jetzt Geschwister zuhören, zu sagen, ihr seid in der Gemeinde und habt noch keine Gemeindeordnung. Das klingt so theoretisch, aber bitte legt das fest, dass ihr klärt vor euch, vor Gott und auch vor den Leuten, die zu euch kommen oder in der Gemeinde sind, wie funktionieren Dinge? Wer wählt den Pastor? Was sind die Dinge, die bei uns gelten? Wie halten wir das mit dem Abendmahl? Wie halten wir das mit der Taufe? Wie ist das mit der Ehe, mit den Dingen? Das sind Dinge, die müssen geklärt werden. Da gibt es unterschiedliche Ansichten drüber halt. Und zwar von Leuten, die sich auf die Bibel berufen. Und das Problem ist, wenn man das nicht geklärt hat, wenn kein Streit war, sondern einfach sich festgelegt hat, sondern klärt es erst dann, wenn man im Streit ist, dann ist die Gemeindespaltung vorprogrammiert, weil dann die einen sagen, ja, wir haben das aber so verstanden, wir haben es aber so verstanden, ja, wir haben es so gemacht. Der Onkel Ernst und die Tante Erna, die haben das immer schon geglaubt, auch schon vorher. Nein, also das muss man festlegen, es muss eine Ordnung geben halt. Ne? Das muss gezeigt werden einfach, wie ist das halt. Und nochmal, da gibt es unterschiedliche Ordnungen, wie die Dinge bestehen. Und jeder, der so ein bisschen über den Tellerrand geguckt hat, halt zu sagen, auch der weiß, wie es in manchen freien Gemeinden läuft, halt zu sagen, halt, das ist nicht richtig und falsch gegenüber dem, was in der Landeskirche ist oder in anderen Gemeinden. Da werden unterschiedliche Schwerpunkte gelegt. Und wichtig ist nur, dass das klar kommuniziert wird, wie diese Prozesse sind. Das ist für mich immer sehr wichtig, halt, dass man das ausdrückt und dass man das auch festlegt, halt, dass man sagt, auch begründen kann, natürlich vor der Schrift, warum sind wir da und dazu hingekommen. Und wenn ich das so sage, dann haben wir natürlich auch eine Gemeindeordnung, die ist schon längst vor meiner Zeit geschrieben worden. Das ist eine sehr gute Gemeindeordnung. Gemeindeordnung auch. Aber als ich damals gekommen bin, haben wir damals, das war 2008, im Frühjahr ein sogenanntes Gemeindeperspektivpapier aufgelegt, wo wir nochmal gesagt haben, auch nochmal klar kommuniziert an alle Leute in der Gemeinde in Martini, was gilt denn hier? Was sind wir eigentlich? Das war mir nochmal wichtig, nur wenn ich hier als Pfarrer komme, dass klar ist, was sind denn hier die Dinge, dass das nochmal ausgesprochen ist, auch wenn das Selbstverständlichkeiten sind halt. Aber wir haben damals dieses Papier aufgelegt, das habe ich uns hier einmal mitgebracht. Halt die 3 Aufträge, die wir damals auch dort zusammengefasst haben, die der Konvent damals auch angenommen hat. Wir haben gesehen, der erste Auftrag, den wir haben, ist die Verkündigung des Evangeliums, des lebendigen Wortes Gottes. Steht so in der Bibel, Matthäus 28, Taufbefehl, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, lehret sie allen, was ich euch befohlen habe. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So steht es auch in unserer Gemeindeordnung, habe ich nicht geschrieben. Die Sakramentengemeinde sieht ihre vornehmste Aufgabe in der Verkündigung des Wortes Gottes an alle Getauften und Konfirmierten. Sie hat darüber hinaus unablässig nach Wegen zu suchen, auch die Menschen, die nicht am kirchlichen Leben teilnehmen, mit der Botschaft Jesu Christi zu erreichen. Punkt. Batz. Das heißt, hier ist der Missionsauftrag nochmal ganz klar festgelegt, unablässig. Deshalb sind wir auch missionarisch ausgerichtet, halt zu sagen, weil das so wichtig ist, dass wir sagen, das ist das, wo wir für leben, wo wir gucken halt in unseren Diensten. Natürlich die Stärkung derjenigen, die im Glauben stehen, aber natürlich immer wieder auch das Missionarische halt. Verkündigung des Evangeliums ist der erste und wichtigste Auftrag. Zweiter Auftrag, den wir haben, ist die tätige Nächstenliebe am Nächsten. Ich habe dann hier das Bibelwort aufgeschrieben, Apostelgeschichte 6, eben, wo die griechischen Witwen versucht worden sind. Und da heißt es eben auch, die Gemeinde weiß sich zum Dienst christlicher Liebe an allen verpflichtet, die in innerlicher und äußerlicher Not geraten sind. Und da gucken wir auch, was wir machen können. Das ist ein Punkt, wo wir gesehen haben, im Gesamtfeld in Bremen, das muss man mal positiv sagen, ist vieles einfach toll, was hier läuft, mit warm, trocken, satt. Also für Menschen, die jetzt um uns rum sind, die Obdachlosen und sowas halt, da ist vieles, was läuft. Ob der Rema-Treff, den unterstützen wir ja auch. Auch was andere Kirchengemeinden machen, die sagen, wir haben da Frühstück und all diese Dinge. So, das ist wichtig, da gucken wir. Aber für uns ist es wichtiger, also das, was draußen ist, zu innen zu gucken. Wie können wir uns tragen? Das ist wichtig zu sagen, unsere Alten, die nicht mehr kommen können, dass wir uns um die kümmern mit der Diakonie. Das ist wichtig, unsere Brüder und Schwestern. Nochmal, wir wollen das andere nicht aufgeben. Wir haben damals auch klar gesagt, wir hören nicht auf und sparen Geld ein bei allen anderen Dingen, aber wir müssen verstärkt gucken an unseren Leuten halt, dass wir sagen, unsere Gemeinschaft, da müssen wir gucken. Wir hier, die wir hier Familie bilden, und so möchte ich Martini sehen, so ein Stück weit eben eine Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, dass wir da sehen, da sind wir füreinander da. Und das Dritte ist eben, dass wir Gemeinschaft miteinander haben, die Koinonia, also alle drei Begriffe, wenn ihr Theologie studiert und dann gefragt wird, was macht Gemeinde aus, dann müsst ihr sagen, Gemeinde ist Kerygma, ist Diakonia und ist Koinonia, die müssen ja alles mal griechisch sagen, halt nicht, also ist die Gemeinschaft untereinander. Das ist eben auch ganz wichtig, dass die Gemeinde Leib ist, dass wir Gemeinschaft üben, dass wir gemeinsam Freizeiten haben, dass wir Gruppen haben, Hauskreise, junge Gemeinde, Jugend halt, die Teenkreis, was ich halt, dass wir zusammenkommen halt, wenn morgen die Fahrt ist, nach Norden halt zu sagen, Gemeinschaft zu üben, dass wir miteinander zusammen sind. Das ist etwas ganz Wichtiges halt. Das versuchen wir auch hier zu leben in dieser Vielfältigkeit. Es kommt vieles andere dazu. Wir pflegen Kirchenmusik, wir unterstützen andere Geschwister weltweit, gar kein Thema. Aber das ist jetzt erstmal elementar für uns als Gemeinde, wo wir sagen, okay, das ist das, was uns ausmacht, im tiefsten, innersten Kern halt zu sagen, was wir leben, was unser Auftrag von der Bibel her ist. So, und dann habe ich noch einen zentralen Text. Es gibt viele, viele, viele zentrale Texte, aber 1. Korinther 12 ist nochmal so ganz klassisch halt über das, was Gemeinde ist. Da habe ich uns die Verse 12 bis 27 mitgebracht, wo in unnachahmlicher Weise Paulus im Heiligen Geist klar macht, was Gemeinde ist. Manches habe ich schon angerissen, aber wir wollen diese wunderbaren 16 Verse noch einmal hören. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freien und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein. Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es nicht deshalb Glied des Leibes sein. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Und wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun hat aber Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann auch nicht sagen zur Hand, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns am schwächsten zu sein scheinen, die nötigsten. Und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand. Denn die Anständigen brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Aus diesem Text 5 ekklesiologische, also Ekklesiologie ist eben Bezug auf die Kirche, Ekklesia, die Herausgerufenen, auf die Gemeinde. 5 ekklesiologische Schlaglichter. Erstens, Gemeinde als Leib mit vielen Gliedern. Das heißt, wir sind eine bunte Mischung. Das sind wir nur im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind sehr unterschiedlich. Damals gab es die Griechen, die Juden, die Sklaven, die Freien. Heute gibt es uns. Der eine hat einen deutschen Pass, der andere hat einen Pass aus Afrika, Südamerika, sonst was. Wir haben Männer, wir haben Frauen, wir haben alles durcheinander. Wir haben Leute mit einem Hintergrund von den Baptisten, manche aus dem ostpreußischen Gebetsverein, manche kommen aus der katholischen Kirche, haben überhaupt gar keinen christlichen Hintergrund. Also eine bunte Truppe, die wir hier in Martini sind. Ein Leib mit vielen Gliedern. Das ist was ganz Tolles. Es ist toll, dass wir hier auch so eine bunte Truppe sind, genauso wie es hier in 1. Korinther 12, 12 und 13 beschrieben hat. Nicht? Wir sind alles zusammen. Auch Römer 12, das ist ein weiterer Text, ich habe immer den Römertext auch noch dazu genommen, halt nicht, wo das genauso auch nochmal betont wird, halt nicht, denn wir sind an einem Leib viele Glieder. Nicht alle Glieder haben dieselbe Aufgabe. Wir sind viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer dem anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Halt. Das ist das Wunderbare, dass ich hier jetzt für mich Glied in dieser Gemeinde sein darf halt und dass ich meine Funktion hier habe. Nicht nur, weil ich jetzt Pastor bin, auch noch Geld dafür bekomme. Jeder von euch, der zu Martini gehört oder in die Gemeinden, wo ihr Mitglied seid, ihr habt eine Aufgabe in der Gemeinde. Ihr seid nicht nur da, um sonntags den Gottesdienst zu hören mitzumachen, sondern ihr habt eine Aufgabe. Vielleicht ist eure Aufgabe in Anführungszeichen nur, dann habt ihr die wichtigste Aufgabe, zu beten. Aber wenn das eure Aufgabe ist, dann macht das für die Gemeinde. Und dann nicht nur so ein bisschen nebenbei. Und du sagst, ja, ich bin ja nur alt und gebrechlich, ich bin jetzt schon über 90, ich kann nichts mehr, kann auch nicht viel Geld geben, ich habe so eine geringe Rente, das Einzige, ich kann nur beten. Ich sage, Halleluja, wenn du das kannst halt nicht und wenn du das auch tust, ne, super. Aber vielleicht ist deine Aufgabe noch eine andere. Vielleicht ist es momentan Gebet und. Du kannst doch irgendwo mitmachen, in der Gruppe. Du kannst dich irgendwo einbringen. Aber es ist ganz klar, dass solange du atmest, hast du eine Aufgabe als Glied an deiner Gemeinde, wo du bist. Am Leib Jesu Christi. Also das habe ich sofort, also ich habe ja vieles nicht verstanden, aber das habe ich vom ersten Tag meiner Bekehrung an verstanden. Habe mich auf einer Freizeit bekehrt, nächste Woche bin ich wieder in der Heimatgemeinde gewesen, da wo ich konfirmiert wurde, bin da in den Hauskreis gegangen und dann sagt der Hauskreisleiter, ja, wir brauchen jemanden als Mitarbeiter in der Jungschau, wir müssen mitmachen. Das war mir glasklar. Und dann ist das weitergegangen halt. Also irgendwann werde ich nicht mehr Pastor dieser Gemeinde sein. Vielleicht sterbe ich auch immer, keine Ahnung. Aber wenn ich das erlebe, dass ich pensioniert werde, da bin ich nicht mehr offiziell Pastor. Es kann aber sein, dass ich trotzdem noch eine Verwendung hier in der Gemeinde habe. Kann aber auch sein, ihr habt alle die Schnauze voll. Sagt ihr, den wollen wir nicht mehr, alles klar. Dann ziehe ich ab, werde ich woanders hingehen, mich in einer anderen Gemeinde anschließen halt. Da bin ich dann aber nicht die Nummer eins, sondern was weiß ich, wo im Hintergrund. Vielleicht darf ich dann nur beten. Vielleicht sage ich dann irgendwann zu den Sekretären, schickt mir nochmal alle Leute, die ich getauft und konfirmiert habe. Oder habe ich, was weiß ich, hier, was ich will. 1000 Leute, kann ich dann durchbeten. Keine Ahnung, was meine Aufgabe sein wird. Aber bis ich sterbe, habe ich eine Aufgabe. Selbst wenn ich im Altenheim lege, ist es vielleicht dann eben das Gebet. Keine Ahnung. Und vielleicht hat irgendeiner Interesse. Ich weiß es nicht, was meine Aufgabe ist. Aber genauso ist es bei euch. Und ihr, die ja schon länger dabei seid, vielleicht habt ihr mal Kindergottesdienst gemacht, habt vielleicht mal was mitgearbeitet im Frauenfrühstück. Keine Ahnung, was ihr gemacht habt. Halt. Nicht zu sagen. Aber ihr habt eine Aufgabe. Und gucken, was ist denn das, was der Herr von mir will? Spannend. Als Glied am Leib Christi hast du eine Aufgabe. Frage ist, welche Aufgabe machst du denn? Und es ist unterschiedlich halt. Das ist das Zweite. Wir haben unterschiedliche Platzanweisungen halt. Nun hat aber Gott die Glieder eingesetzt an jedes seinem Leib, wie er gewollt hat. Da können wir nicht sagen, ja meine Güte halt, ich hätte aber gerne den Job vom Latzel oder ich hätte gerne den Job von dem Jürgen Fischer oder ich hätte gerne den Job unserer Organistin. Ich muss dieses, jenes, welches machen, ja Halleluja. Die Organistin kann auch nicht sagen, ich würde jetzt gerne was anderes machen. Und ich kann auch nicht sagen, ja wisst ihr was, also ich würde gerne auch mal Orgel spielen. Aber Gottesdienst nur hier in die Tasten greifen, das wäre doch mal richtig. Nee, ist nicht meine Gabe, ist es absolut nicht. Kann ich die Finger von lassen halt. Also wir machen das, wo Gott uns hingesetzt hat. Und dann fragen wir nicht, da funktionieren wir einfach. Das ist wie jetzt bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Wenn die jetzt gegen Ecuador spielen am 14., sagt der Nagelsmann jedem Fußballer genau, was er zu machen hat. So, und wenn der Außenverteidiger ist, da hat er nichts im Tor zu suchen. Halt. Und wenn der Mittelstürmer spielt, da hat er eine ganz andere Aufgabe. Und wisst ihr was, die machen die Jungs. Die machen das ganz genau, wie der Bundestrainer das sagt. So, und ich richte mich nicht nach so einem 38-jährigen Sportlehrer, ich richte mich nach einem lebendigen Gott, der sagt mir, was ich zu tun habe, mit seiner Platzanweisung. Und das mache ich ganz stumpf, ganz banal, Ende aus. Solange mich der Herr stehen lässt, gar kein Thema, wunderbar. Und das gilt nicht nur für mich, auch für euch. Mich an dem Platz, wo der Herr euch hingestellt hat. Ne? Ob man das mag, ob man das nicht mag, spielt keine Rolle. Das arbeiten wir einfach ab. Wir haben nicht den Überblick halt nicht. Aber wir lassen uns gebrauchen mit unseren Gaben als Glieder am Leib. Er macht die Platzanweisung, wir ziehen uns das durch. Das ist ganz wichtig. Und dabei, das ist das Dritte, ist es vollkommen unerheblich, wer wir sind. Denn wir haben hier in dieser Gemeinde kein Ansehen der Person. Also das ist ganz wichtig. Wir können nicht beurteilen, wer ist denn der Wichtigste in der Gemeinde? Also es könnte ja irgendein Irrwitz hier auf diese Idee kommen, könnte sagen, in Martini mit unseren 1100 Leuten, ja, der ist der Latzel der Wichtigste. Ja, ganz bestimmt nicht. Einer unter 1100 und die gar nicht offiziell, gehören ja auch mit dazu, ist gar kein Thema. Das wissen wir nicht. Die Bibel sagt als Kriterium, vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns am schwächsten zu sein scheinen, die nötigsten und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Die Schwächsten sind die Nötigsten. Also ganz anders in der Welt, ja. Im Fußballteam ist der, der die meisten Tore reinknallt, so ein Lewandowski oder sowas, das sind die Wichtigsten. Und die, die nichts drauf haben, die kommen auf die Ersatzbank, irgendwann sind sie ausgemustert. Aber bei uns sind die Schwächsten die Wichtigsten. Also ich habe die Geschichte auch schon zweimal erzählt. Ich erzähle das ein drittes Mal, das vierte Mal, keine Ahnung. Als ich Jungschar gemacht habe, war ich da Mitarbeiter. Wir hatten eine große Jungschar, unser Jungschar-Leiter, der war richtig knallhart drauf. Wenn wir da unter 20 Leuten waren, da mussten wir einladen. Da waren wieder 30, 40 Jungschaler da. Das war schon eine bunte Truppe und die waren wieder so, sind hier so mit 8- bis 12-jährigen Jungs, die haben schon richtig Dampf gehabt. Da war immer Unruhe halt. Nicht? Also wenn der Andacht gemacht wurde, da mussten immer schon die beiden Mitarbeiter, ich und der Kollege, immer gucken, dass da immer Ruhe war. So. Und wir hatten eine Sache, da war ein Junge, der hatte Timus, der hatte ein Down-Syndrom. Und der war sehr krank und der konnte nur so jedes dritte, vierte Mal kommen. Aber wenn der da war, da waren die anderen 30 besonders ruhig, weil der lärmempfindlich war. Und wenn die sonst immer nur Ärger machten, die wussten automatisch, Kinder haben ja so eine Sache halt, wenn einer ganz schwach ist, dann ziehen die schon mal zurück. Das wusste, Timo kommt oder müssen wir leiser sein. Der verträgt das nicht, wenn wir so rumschreien. Und irgendwann kam die Mutter zu uns und sagte, ja, ich finde das so toll, der Timo käme auch so gerne, aber sie wüsste ja, das sei schwierig, ob das nicht zu viel wäre für uns. Da haben wir gesagt, wir beten, dass ihr Junge kommt. Aber nicht darum, weil wir den Timo jetzt so wichtig finden, dass wir ihm was Gutes tun, sondern wir brauchen den. Weil wenn der da sind, haben wir die Sternstunden halt. Nicht, der löst unsere Probleme. So, nochmal, das war für mich so, die Schwächsten sind die Wichtigsten. Ja? Wir denken ja immer andersrum, nicht wie in dieser Welt, oh, geh mit den dicken Armen, Intellekt, dicke Portemonnaie und alles. Nein, kein Ansehen der Person. Wir sind hier alle gleich. Da wird auch gewarnt im Jakobusbrief, die Stelle habe ich abgedruckt, halt zu sagen, wehe, wenn das so ist, so nach dem Motto, da wird geguckt, erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, vierte Klasse. Nein, nein, alles wichtig. Jeder hat seine Funktion in der Gemeinde Jesu Christi. Ganz, ganz wichtig. Ohne Unterschied der Person. Denn wir sind allesamt Sünder, ermangeln der Gnade vor Gott. Da spielt es keine Rolle, ob wir eine Million am Konto haben, gar nichts haben. Ob wir die Schönheitsqueen sind oder ob wir, was ich, so ein hässlicher, dicker Typ sind wie ich halt. Es spielt keine Rolle halt. Nicht zu sagen halt, ohne Ansehen der Person. Wir sind als Viertes, als Gemeinde, Leidensgemeinschaft. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Auch das ist etwas ganz Wichtiges und was wichtig ist, dass wir sagen, das wollen wir uns vor Augen immer wieder stellen. Also der ein oder andere von euch wird heute Abend hier sein und wird sagen, ach du liebe Zeit, also nächste Stunde komme ich nicht mehr, weil diesen Glaubensgrundkurs, den brauche ich nicht zu ertragen, weil also weiß ich ja alles. Also das waren alles Infos, die hatte ich alle schon, kenne ich alle schon. Dann nimmst du nur das mit. Also wenn das bisher jetzt so war, die ersten 58 Minuten dieser Bibelstunde, und sagst, das war also nicht für mich, dann ist jetzt das für dich. Sei bereit, mit anderen zu leiden. Dann ist das vielleicht das, was du heute Abend hören musstest, zu sagen halt, du, der du so viel weißt und der du so stark bist im Glauben, guck mal, wo die sind, denen es nicht gut geht. Und leide mit ihnen. Guck mal, wo du ihnen nochmal eine Karte schreiben kannst, wo du jemanden besuchen kannst, wo du jemanden unterstützen kannst, wo du tatsächlich die Last des anderen tragen kannst. Galater 6,2, einer trage die Last des anderen, so werde ich das Gesetz Christi erfüllen. Da bitte gucken. Und da haben wir genug zu tragen. Bei denen, die einsam, die alt, die trauernd sind, zu sagen, lasst uns da Lastenträger sein. Zu sagen, etwas ganz, ganz Wichtiges. Übrigens, ich sage immer, der Herr führt zum lebendigen Glauben. Aber uns als Gemeinschaft interessant zu machen, das passiert nicht dadurch, dass wir irgendwelche tollen Events machen, sondern dass wir uns in besonderer Weise um unsere Alten, die Schwachen, die Einsamen, die Trauernden kümmern. Dass andere draußen auch sehen, hier ist eine andere Ethik als in der Welt. Und das ist auch eine Gemeinschaft, zu der ich dazugehören möchte. Hier regiert ein anderer Geist. So lasst uns sein, dass wir wirklich Leidensgemeinschaft sind. Aber nicht nur Leidensgemeinschaft, sondern auch eine Freudengemeinschaft. Wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Eine Freudengemeinschaft, auch dass wir Freude miteinander teilen. Römer 14 heißt es, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Auch das gehört mit dazu. Dass wir eine fröhliche Gemeinschaft sind. Dass wir uns freuen an dem, was wir haben. Dass wir fröhlich unser Christsein leben. Wir haben ja nichts mehr mit dem Tod zu tun, wir haben nichts mehr mit Angst zu tun halt, nicht? Und das dürfen wir auch fröhlich leben. Auch das wollen wir nach draußen geben. Nietzsche hat zu Recht gesagt, als Pfarrerssohn, ich würde den ganzen Krempel ja glauben, den die Christen erzählen, aber wenn die das glauben würden, dann müssten ihre Gotteshäuser von Gelächter erfüllt sein und Freude. Und das sehe ich nicht und deshalb kann ich es nicht glauben. So, wir sind nicht dadurch zum Christen, weil der Nachbar halt ein besonders fröhlicher Christ ist, aber trotzdem ist das wichtig als Zeugnis auch für unseren Herrn und Heiland. Und wenn wir den Geist haben, er ist ja jemand, der uns Freude schenkt, dann lasst uns auch darin freuen. Und auch mit denen, die sich freuen, mitfreuen, wenn da jemand anderem was gelingt, wenn tolle Dinge passieren, so wie in der Familie, man sich freut, was weiß ich, wenn die Tochter geheiratet hat oder der Sohn einen tollen Uni-Abschluss gemacht hat, nicht nur freuen an den Kindern, sondern auch an den Brüdern und Schwestern eben in der Gemeinde, dass wir Leidens- und Freudengemeinschaft sind. Das sind diese fünf kurzen ekklesiologischen Schlagworte aus 1. Korinther 12. So, wir haben eine Minute vor halb, einigermaßen eine Punktlandung. Nächstes Mal geht es weiter mit dem Thema Gottesdienst. Ich möchte gerne noch mit euch und Ihnen zusammen beten. Ja, lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir herausgerufen sind, dass du uns zur Gemeinde gemacht hast. Nicht nur hier in St. Martini, sondern dass du uns, die wir den Heiligen Geist haben, zugefügt hast an deinen Leib und dass wir Glieder an diesem deinem Leib sein dürfen, Herr. Das ist ein unglaubliches Privileg, das ist eine unglaubliche Ehre und dafür loben und preiswürdig geben wir dir die Ehre. Danke dafür, Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, für unser Glied sein, dass es uns immer wieder gelingt, dass wir die Aufgaben in Treue und Zuverlässigkeit wahrnehmen, die du uns gegeben hast, Herr, dass wir den Platz annehmen, an den du uns gestellt hast, Herr, und dass wir dort funktionieren zu deiner Ehre, zu deinem Lob und zu deinem Preis und eben auch zum Nutzen unseres Nächsten, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns das immer wieder schenkst, auch als Martini-Gemeinde, dass du immer wieder in unserer Mitte bist, Herr, und dass wir uns ausrichten an dir und deinem heiligen und lebendigen Wort und dass du uns auch zu einer Freudens- und Leidensgemeinschaft stärker werden lässt. Möchte ich bitten jetzt, Herr, für diejenigen unter uns, die momentan eben im Leid sind, denen es nicht gut geht, möchte ich bitten für sie um dein Mitgehen, dein Helfen und dein Beistehen. Möchte Dank sagen, Herr, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, der ein Zucht zum Leiden hat, Herr. Wir loben und preisen dich darüber, dass wir mit deiner Gegenwart und Nähe immer wieder rechnen dürfen. Und so wollen wir am Ende dieser Bibelstunde, Herr, eins werden, in und mit dem Gebet, Herr, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Und sprechen gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen.